ChatGPT spielt auch in der heutigen Folge eine Rolle. Und zwar als Stichwortgeber, wie könnte eine Podcast-Folge aussehen, die von ChatGPT geschrieben wird? Darum geht's heute. Viel Spaß.
Du hörst den Karriere-Marketing-Podcast.
Karriere-Marketing-Podcast.
Mit dem Mann fürs Marketing Christian Hilgers.
Und dem Personalexperten Tobias Ganz.
Die Abkürzung für deine Karriere.
5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Was könnte der Inhalt einer Podcast-Folge sein, in der es um ChatGPT geht? Wie auch schon in den letzten beiden Folgen haben wir auch diese Frage genau ChatGPT gestellt und möchten sie heute diskutieren, insbesondere zwei Aspekte oder zwei Antworten. Tobias, ich freue mich, dass du heute auch wieder in dieser Woche dabei bist.
Ja, Christian, ich freue mich genauso. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein, dass du mich eingeladen hast. Spaß, ja. Spaß.
Alleine macht dieser Doppelpodcast doch irgendwie keinen Sinn.
Genau, genau. Ja, es gibt ja häufiger diese Podcasts, die mal diese Solo-Folgen machen. Ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht und ich stelle mir das deutlich schwieriger vor, zumindest ohne Übung. Von daher bin ich immer sehr, sehr froh, dass du hier an meiner Seite bist und dass wir uns die Bälle gegenseitig zuwerfen können.
Je nachdem, wie gut wir uns das Thema KI noch erarbeiten, könnte man überlegen, ob man einen von uns beiden noch durch einen Sprachassistenten ersetzt. Aber das ist noch nicht der Fall.
So weit sind wir noch nicht.
Also, schön. Was könnte der Inhalt einer Podcast-Folge sein? Ist die konkrete Frage allerdings auch noch immer unter diesem großen Leitthema quasi KI, Produktivitätsbooster oder Jobkiller. Und auch darauf möchten wir heute noch so ein bisschen eingehen. Wir können mal das relativ kurz machen, nämlich die 6 Antworten, die ChatGPT gegeben hat. Tobi, magst du die einfach mal vorlesen? Wie die
sehr
Antworten
gerne,
waren.
Sehr gerne. Die erste Antwort, die ChatGPT gegeben hat, ist Punkt 1. Einführung in die Technologie hinter ChatGPT, wie zum Beispiel die Verwendung von Transformer-Netzwerken und prätrainierten Modellen. Das war Antwort 1. Antwort 2. Anwendung von ChatGPT, wie zum Beispiel automatisierte Textgenerierung, Chatbots und Sprachassistenten. Punkt 3. Beispiele von Unternehmen und Organisationen, die ChatGPT verwenden, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Punkt 4. Ethische Überlegungen und mögliche Auswirkungen von ChatGPT auf die Arbeitswelt und die Gesellschaft insgesamt. Punkt 5. Zukunftsaussichten für ChatGPT und ähnliche Technologien, einschließlich der Möglichkeiten der Weiterentwicklung und Integration in andere Bereiche. Letzter Punkt. Punkt 6. Interviews mit Entwicklern und Experten, die mit ChatGPT arbeiten und ihre Einsichten und Erfahrungen teilen. Na guck mal, Christian, jetzt haben wir schon 6 wunderbare Ideen. Wir haben zwar schon 3 Podcast-Folgen mit dieser Folge zu dem Thema aufgenommen, aber wie man sieht, das Tool wirft uns noch deutlich mehr Möglichkeiten aus.
Genau, und insbesondere die Punkte 4 und 5 wollen wir mal rausgreifen. Also Nummer 4, die ethischen Überlegungen und möglichen Auswirkungen auf Arbeitswelt und Gesellschaft. Das haben wir immer mal wieder anklingen lassen in den beiden vergangenen Folgen. Als halt auch 5, die Zukunftsaussichten für ChatGPT und ähnliche Technologien, einschließlich der Möglichkeiten der Weiterentwicklung und Integration in andere Bereiche. Ich glaube, das sind nochmal 2 sehr, sehr spannende Punkte. Insbesondere halt unter dem vorhin skizzierten Leitthema Produktivitätsbooster Jobkiller. Da macht es Sinn, nochmal sich drüber zu unterhalten.
Ja. Das sehe ich genauso. Ich finde, wenn man über ethische Aspekte von ChatGPT spricht, verläuft man sich schnell in die Richtung, dass es im Allgemeinen um künstliche Intelligenz geht, ne? Weil letztendlich ist ChatGPT natürlich noch nur ein Ableger. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere KIs, die Entwicklung schreitet täglich voran. Und da sind ethische Überlegungen nicht auszublenden. Ja, das heißt letztendlich, wir selber müssen überlegen, was wollen wir eigentlich? Ja, inwieweit wollen wir die KI-Aufgaben auch im Rahmen unserer Gesellschaft eigentlich übernehmen lassen und wo wollen wir gewisse Grenzen setzen? Und das betrifft unterschiedlichste Bereiche, allein im Arbeitskontext zum Beispiel. Personalentscheidungen, würdest du als Zuhörer oder Zuhörerin eine Personalentscheidung, ja, oder ob du den Job bekommst oder nicht, oder ob eine andere Person den Job bekommt oder nicht, durch eine KI entscheiden lassen. Ich lasse das mal so eine Sekunde wirken. Ich würde es nicht, wenn ich ehrlich bin, zumindest Stand heute. Was nicht heißt, dass KI nicht im Auswahlverfahren unterstützen kann. Nach meiner Perspektive. Ne? Aber ich finde, dieses Beispiel zeigt schon sehr, sehr gut, dass es in Zweifel gar nicht so einfach zu beantworten ist, ja, was will man oder will man das oder will man das nicht? Und das ist eine Frage oder das sind Fragen, denen müssen wir uns stellen. Als Gesellschaft, als einzelne Person, aber auch Unternehmen müssen sich diese Fragen stellen. Von daher ist dieser Punkt sehr, sehr wichtig, darüber mal zu sprechen und das auch zu diskutieren.
Ich finde das einen spannenden Punkt, den du aufgemacht hast. Oder grundsätzlich, du stellst ja im Prinzip die Frage, wie sehr kann man einer KI vertrauen? Das ist natürlich auch schon bei Menschen extrem schwierig. Aber einem Menschen kann ich ins Gesicht schauen und kann versuchen zumindest, und gerade auch mit Erfahrung gelingt das vielleicht auch ein bisschen besser, die Mimik zu studieren und so weiter. Und ich kann einen Menschen auch anhand seiner Ausdrucksweise halt beurteilen, auch ein Stück weit. Vielleicht auch mit der Erfahrung hoffentlich richtig. Das Problem ist halt, wenn ich hingehe und stellen wir uns jetzt mal einen Bewerbungsprozess in 5 Jahren vor, der vielleicht komplett KI gestützt ist, zumindest in den ersten Schritten. Das Problem, was ich ja habe als das Unternehmen oder halt auch als der oder die Verantwortliche, die halt für den Bewerbungsprozess zuständig sind, ist ja einfach, ich habe immer vielleicht auch noch so ein ungutes Gefühl, wenn die KI vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle blöd trainiert ist oder eine 49,9 zu 51,1% Entscheidung hat und dann sich doch für die 51,1 entscheidet, aber diese 49,9 vielleicht doch sehr, sehr gut waren und dadurch halt ein sehr, sehr guter Bewerber irgendwie mir durch die Lappen geht. Das schwingt ja dann immer mit. Also ich kann mir auch im Moment zumindest nicht vorstellen, dass eine KI ausschließlich über solche Sachen irgendwie entscheidet. Natürlich kann das immer Prozesse vereinfachen, Prozesse optimieren, das hatten wir ja auch in den letzten Folgen. Aber es gibt einfach Aspekte, wo in letzter Instanz, das ist dann halt auch meine Meinung, ein Mensch einfach nochmal drüber schauen muss, beziehungsweise dann von sich aus wahrscheinlich auch drüber schauen will, um einfach die Sicherheit zu haben, okay, da ist uns jetzt kein grober Fehler unterlaufen. Und vor allem ethisch oder beziehungsweise rechtlich schwierig wird es ja auch dann, sollte dann mal irgendwann festgestellt werden, dieses Modell, was wir einsetzen zum Aussieben oder zum Auswählen, ist vielleicht fehlerhaft trainiert worden. Was ist das oder was kann das dann für Folgen haben? Nehmen wir mal an, ich bin in einem Großkonzern und jetzt kommen auf einmal hunderte oder tausende abgelehnte BewerberInnen auf mich zu mit Anwälten und sagen, hör mal, ihr habt da ein System eingesetzt. Das war nicht so koscher. Wie ist das jetzt eigentlich? Auch darauf muss ich mich ja irgendwie einstellen. Und damit geht ja einher, dass ich, wenn ich nur auf Systeme vertraue, auch irgendwo darauf vertraue, dass die auch von der Entwicklung her 100% sind. Und die Frage ist, steht da im Raum, kann ich das?
Christian, du hast ein Wort genannt, was ich in dem Zusammenhang sehr, sehr wertvoll und wichtig finde. Und das ist das Wort unterstützend. So ein System soll, zumindest ist das die heutige Auffassung, nur als Unterstützung dienen in diesen Prozessen. Das heißt, dass ich sozusagen die Entscheidung oder die Auswertung der KI immer daneben legen kann und sagen kann, okay, vielleicht hat die etwas gesehen, was ich nicht gesehen habe. Letztendlich soll die Entscheidung bei den Personalentscheidern auch bleiben, da bin ich der festen Überzeugung, aber es ist einfach ein unterstützendes Tool, um vielleicht Dinge zu erkennen, die wir für uns selbst nicht sichtbar waren oder im Zweifel natürlich auch unseren eigenen Bias oder unsere eigenen Vorurteile auszuschalten und auch nochmal eine andere Perspektive das Ganze zu betrachten. Und ich glaube, unter dem Aspekt, wenn man sich von vornherein klar macht, hey, das ist nur Unterstützung im Prozess, um eine Entscheidung zu treffen, hat das einen unglaublichen Mehrwert, aber dass es diesen kompletten Prozess komplett ersetzen wird und man sagt, ich vertraue, zumindest Stand heute, 100% blind auf das Ergebnis dieser Auswertung von der KI, das sehe ich heute noch nicht.
Was da übrigens auch mitschwingt, und sind wir wieder bei dem Thema Ethik, ist natürlich die Lernprozesse. Wie wurde das System angelernt und im Zweifel auch, wie hat es eine Entscheidung getroffen, sind nicht transparent. Und das ist ja dann auch schon wieder so die Frage. Da kann man natürlich dann auch, und da bietet sich dann halt ein Chatbot an, der auch entsprechend antwortet. Warum hast du dich eigentlich gegen die Bewerberin, den Bewerber entschieden? Sag doch mal ein paar Gründe. Und dann kann man natürlich versuchen zu ergründen, wie dieser Entscheidungsprozess zustande gekommen ist. Aber ich glaube, ein großes Problem, und das macht halt die menschliche Komponente einfach auch da noch so wichtig, ist, dass immer noch ein Stück weit eine Intransparenz da drin ist. Natürlich kann ich auch einen Menschen fragen und der kann mich anlügen. Aber das ist was anderes, als wenn es eine Maschine macht, als wenn es halt einen Algorithmus macht. Weil der wird es im Zweifel auch unwissend machen. Und ja, es schwingt halt immer eine ganze Menge Unsicherheit dann ein Stück weit damit. Und diese Intransparenz ist einer der Gründe dafür.
Ja. Zumindest war es, und genau das Thema habe ich ja, wie gesagt, auch in meiner Abschlussarbeit bearbeitet. Genau das war auch ein großer Punkt, das Thema Transparenz, dass sich quasi gar nicht zurück, und ich nenne es jetzt, ich beschreibe es jetzt mal technisch einfach sozusagen, es lässt sich gar nicht rekonstruieren, wie das Ergebnis entstanden ist. Ja, das ist jetzt der Stand von vor ein paar Jahren. Es kann natürlich sein, dass die Entwicklung schon so weit fortgeschritten ist, dass es jetzt schon oder irgendwann möglich sein wird, diesen Weg, den die KI gewählt hat, um diese Entscheidung zu treffen, dass dieser sich rekonstruieren lässt. Laut meinem Kenntnisstand ist es so, dass es aktuell noch nicht möglich ist. Und das ist halt auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ne? Einerseits Transparenz im Prozess, also wie hat die KI die Entscheidung getroffen? Ja, wie ist die KI zu dem Ergebnis gekommen? Ja, von A bis Z. Und natürlich aber auch Transparenz gegenüber einerseits den Kandidaten, ne, da sind wir auch wieder bei einer rechtlichen Frage, und natürlich auch transparent innerhalb des Unternehmens zu sein, ne, wie dort Entscheidungen grundsätzlich getroffen werden oder inwieweit so eine Technik dann Prozesse unterstützt. Das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss und sollte.
Wobei ich da einen Aspekt gar nicht so ganz unspannend finde und da auch noch ein bisschen Hoffnung hege, nämlich der Aspekt, dass wir in Europa sind. Und da sind wir mal ganz schnell bei der DSGVO, also bei der Datenschutzgrundverordnung oder im europäischen Kontext oder im englischen GDPR. Und ich habe dazu auch einen spannenden Artikel gelesen von einer finnischen Autorin, die für den MIT Technology Review oder für das Magazin schreibt und dort einen schönen Vergleich gewählt hat. Und zwar hat sie ChatGPT mal gefragt, hör mal, was weißt du eigentlich über mich? Also hat gefragt, wer ist, und dann ihren eigenen Namen eingetippt. Und dann kam erst eine Antwort, wo sie dachte, wow, okay, das ist ein bisschen spooky, obwohl mein Name relativ geläufig ist, wie in Deutschland halt Müller, Meier, wie auch immer, kam direkt die Antwort, ja, dieser Name, das ist eine finnische Journalistin, die schreibt für MIT Technology Review, hat da und da gearbeitet und hat dafür geschrieben. Es war aber relativ schnell klar, okay, das sind allgemein verfügbare Informationen, die dort in dem Artikel auftauchten. Und als sie halt anfing, und da sind wir wieder bei diesem Warum, also diese Frage immer tiefer stellen, ihren Namen immer weiter halt in das System einzugeben, kam man halt Ergebnisse heraus, die dann irgendwann kompletter Humbug waren und einfach irgendwie falsch kombiniert wurden. Es ging in dem Artikel generell um die Gefahren und um die Quellen von künstlicher Intelligenz, also wie sie angelernt wird. Aber Quintessenz daraus war halt einfach auch, dadurch, dass wir halt in Europa auch die DSGVO haben und dadurch halt auch viele Datenquellen nicht so zugänglich sind oder halt auch nicht benutzt werden dürfen, dass auch teilweise hoffentlich zumindest, aber augenscheinlich auch bei dem Anlernen von KI auch berücksichtigt wird, sind wir hier, was persönliche Informationen angeht, die natürlich dann auch irgendwann in solchen Systemen auftauchen können, ein bisschen entspannter. Auf der anderen Seite hat sie den Vergleich zu ihrem Chefredakteur gewählt, der in Kalifornien sitzt, wo auf einmal Informationen auch in dem System fast richtigerweise, teilweise nur richtig aufkamen. Wie halt zum Beispiel, ja, es ist ein Chefredakteur von der MIT Technology Review, hat zwei Kinder, deren Namen sind so und so, der wohnt dort und da. Und auf einmal wird das Ganze doch so ein bisschen unheimlich, weil es sind Daten, die natürlich frei verfügbar waren, die aufgrund einer fehlenden Datenschutzgrundverordnung dann auch für das System genutzt werden konnten. Problematisch für das Ganze, also Kalifornien hat inzwischen auch sowas wie die DSGVO, wurde aber später eingeführt, erst 2020 meines Wissens nach. Das heißt, dass diese Daten einfach noch mal sehr gut genutzt werden konnten. Das Problem ist einfach, und da sind wir wieder bei dem Anlernen dieser Systeme, gerade wenn du halt in irgendeiner Art und Weise Content Creator bist, also du bist Autor für ein solches Magazin, was halt auch online erscheint, oder du bist schreibst viel in Blogform oder halt für Social Media, dass je nachdem, welches Thema du dann halt auch teilweise beackerst, natürlich auch Kombinationen in das System reingehen können und durch das System auch gegebenenfalls falsche Verknüpfungen gemacht werden können. Wenn du zum Beispiel ein Autor bist, der 3 Artikel schreibt zu irgendeinem Terroranschlag oder sowas in die Richtung und dein Name taucht immer wieder mit Terror irgendwie auf. Und darum ging es halt auch unter anderem in diesem Artikel, kann es halt dazu führen, dass halt irgendwann die KI diesen nächsten Schritt geht und sagt, der und der oder die und die ist Terrorist, weil halt immer dein Name mit, oder zumindest in diesen 3 Artikeln, mit denen das System gefüttert wurde, immer irgendwie in Zusammenhang kommt. Und da sind wir dann halt auch wieder bei diesem Ethischen. Und wie gesagt, die Hoffnung, die ich halt einfach hege, dadurch, dass wir in Europa sind, dass es dann auch für KI wahrscheinlich nicht morgen und auch nicht in den nächsten Jahren, aber vielleicht auf absehbare Zeit eine entsprechende Verordnung gibt, eine entsprechende Regulierung, dass einfach auch gewisse Prozesse einfach transparent gemacht werden müssen, sodass man auch als Mensch nachvollziehen kann, wie eine Entscheidung zustande gekommen ist.
Sehe ich genauso.
Haben wir die Zukunftsaussichten damit auch schon, also wir müssen natürlich auch schon wieder ein bisschen auf die Zeit achten. Eigentlich haben wir sie dann auch schon ein bisschen mit drin, oder? Die Zukunftsaussichten für ChatGPT und ähnliche Technologien. Wir haben sie auch in den letzten Folgen auch so hier und da ein bisschen angesprochen, auf jeden Fall.
Ja. Ich finde, man kann das nochmal kurz zusammenfassen, weil ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist.
Sehr gerne. Da würde ich das Wort jetzt mal, ich habe viel gequatscht, gerne an dich übergeben.
Ja, was man so mitnehmen kann, auch jetzt mit Rückblick auf die letzten 2 Folgen, die wir gemacht haben. Vielleicht nochmal die Frage, ne, ist es ein Jobkiller oder ist es eher ein Produktivitäts- oder Effektivitätsbooster? Ein Jobkiller würde ich sagen, ja. Es kann durchaus passieren, dass durch KI Jobs abgelöst werden, oder es ist sehr wahrscheinlich sogar.
Also wir haben ja immer ein bisschen diese Diskussion, Tobi, streich den Konjunktiv. Ne? Also es werden Jobs gekillt, ganz definitiv. Aber wie in jedem industriellen Wandel, wie in jedem nächsten Schritt, also sei es jetzt, dass die Dampfmaschine eingeführt wurde, sei es, dass das Internet aufgekommen ist, oder sei es bei KI, natürlich werden immer Jobs gestrichen werden, weil sie ersetzt werden. Aber zugleich werden auch immer neue Jobs entstehen.
Ja, der Konjunktiv und ich sind übrigens sehr gute Freunde. Und ich war bis jetzt noch nicht bereit, unsere Freundschaft aufs Spiel zu setzen. Von daher sei das an der Stelle entschuldigt. Genau. Sehe ich genauso. Veränderung bringt das mit sich, ne, besonders durch Technik. Aber da, wie gesagt, den Mut nicht zu verlieren, am Ball zu bleiben, die Prozesse oder den Fortschritt zu beobachten und auch immer wieder seinen Chancenblick zu öffnen sozusagen und da oft auf den Sattel danach aufzusteigen und zu sagen, hey, da ergibt sich gerade eine Chance oder vielleicht auch ein komplett neues Jobfeld, den man sich für sich selber auch vorstellen kann und da dann einfach aufzusatteln und loszureiten. Ich glaube, dann ist man sehr, sehr gut gerüstet, wie man mit dieser Veränderung umgehen kann. Und zum zweiten Punkt, Effektivitäts- oder Produktivitätssteigerung. Wir haben schon einige Beispiele genannt in den letzten Folgen. Es hat einen Mehrwert und das ist genau eine Chance, ne? Dass man besonders repetitive Aufgaben oder das Schreiben von Texten, Bewerbung etc. deutlich einfacher gestalten kann, beziehungsweise das Tool auch, über das wir in erster Linie gesprochen haben, ChatGPT, als Unterstützung nutzt, ja, um einfach schneller zu werden und ja im Zweifel sich auch auf die Dinge in seiner Tätigkeit konzentrieren kann, die mehr Spaß machen, ja, sei es beispielsweise die Interaktion mit Menschen, Beratung oder so, ja. Da findet eine deutliche Erleichterung statt. Und ich finde, das muss man auch mal positiv betrachten, sodass man mittelfristig diese Punkte einfach für sich gut nutzen kann und ja, die Veränderung einfach annehmen sollte an der Stelle.
Da kann man ja mal ein konkretes Beispiel machen. Also nehmen wir mal an, ich bin in der Produktentwicklung und stelle irgendwas her, keine Ahnung, Prothesen oder nehmen wir ein Alltagsprodukt, Schuhe zum Beispiel, und habe da jetzt eine besondere Idee und will jetzt mal sehen, wie diese Idee aussieht. Ja. Früher wäre ich halt hingegangen, beispielsweise zu einer Illustratorin, zu einem Illustrator, und hätte beschrieben, hey, so stelle ich mir das vor. Zeichne mal, wie das aussehen könnte, so als erste Ideen, und dann hätte es Scribbles gegeben und dann noch mal hin und her und überhaupt. Heute habe ich die Möglichkeit, sowas wie DALL-E zu nutzen oder auch andere KI-gestützte Bildgeneratoren und zu sagen, und das zu beschreiben, was ich überhaupt erstmal als Idee habe. Und in Sekundenbruchteilen kriege ich diese Visualisierung. Auf der einen Seite wird natürlich der Job der Illustratorin, des Illustrators ein Stück weit zurückgebaut werden, und genau das wird dann halt auch vielleicht aussterben oder zumindest nicht mehr den großen Bedarf haben. Aber allein dadurch, dass ich dann halt schnell Ideen generieren kann und sagen kann, naja, es ist noch nicht so ganz, mach eine Variation davon. Ein paar Sekunden später habe ich diese Variation, ist einfach dieser Prozess der Produktentwicklung und dieser Ideengenerierung und dieses Hin und Hers und dieses Ausarbeiten einer Idee bis hin zu einer gewissen Perfektionsstufe kann so verkürzt werden und so eingedampft werden. Das führt aber auch dazu, dass ich auch ganz schnell herausfinden kann, wo ich auf dem falschen Weg bin. So, und da habe ich einfach auch die große Hoffnung oder nehme halt auch einfach an, natürlich, das eine ist immer negativ, dass Jobs gekillt werden, aber auf der anderen Seite ist es halt genau dieser Produktivitätsbooster, diese Ideen oder Ideen zu haben, sie schnell ausprobieren zu können, schnell Ergebnisse zu sehen und schnell prüfen zu können, wird dazu führen, dass unsere Produktionsprozesse halt auch einfach viel, viel schneller funktionieren können und vor allem, dass auch Ideen schnell aus einem Ideenstadium in eine Produktionsform kommen können, in einer Zeit, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Und auch das ist dann halt ein absoluter Produktivitätsbooster. Also zu beiden Fragen, Jobkiller, ja, nein, ja. Produktivitätsbooster, ja, nein, ja. Aber auch immer, auch im guten Sinne, Jobkiller, ja, aber es werden auch trotzdem neue Jobs in dem Bereich entstehen. Und alles, was so zum Beispiel vorgelagert ist, Ideengenerierung und so weiter, Stichwort Kreativität, kreatives Arbeiten, da werden Jobs entstehen. Und das hatten wir ja schon mal, ich glaube, Folge 8 oder so, in einer der ersten Folgen, wo es um Kreativität ging. Das wird ein Thema sein, das wird in der Zukunft noch deutlich, deutlich größer werden.
Christian, man merkt immer wieder, dass Kreativität dein Thema ist und dich das begeistert. Ja. Sonst hättest du vermutlich auch deinen Beruf verfehlt davon ab.
Vermutlich, ja.
Ja, aber finde ich sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, das ist zwar auch ein tolles Schlusswort, gerade von dir, und da würde ich es auch gerne bei belassen. Mhm. Denke, macht Sinn. Bevor wir hier wieder die Zeit reißen, wie gesagt, wir haben ja immer das Ziel, nicht zu sehr zu überziehen.
Ja, und ja. Wir sind keine KIs, wir sind da nicht so rational. Emotional können wir uns auch gerne mal in Sachen reinsteigern, auch quatschtechnisch.
Stimmt, das stimmt. Wir bedanken uns fürs Zuhören heute. Ich hoffe, euch hat der Content heute gefallen. Kurzer kleiner Werbeblock, ne, wenn ihr Fragen habt zu der Folge oder uns oder auch mal andere Folgen von uns anhören wollt, dann schaut doch mal vorbei auf sämtlichen Kanälen, sei es auf LinkedIn, Facebook, Instagram. Oder auch auf YouTube, live und in Farbe. Schaut dort vorbei, stellt eure Fragen, und wir freuen uns und gehen gerne drauf ein und wünschen euch noch eine gute Woche.
Genau, indem ihr übrigens in den Social Media Kanälen unsere Content oder unseren Content liked und damit interagiert, Kommentare abgebt, das Ganze teilt und so weiter, beeinflusst ihr natürlich auch wieder eine künstliche Intelligenz, nämlich den Algorithmus, der dahinter steckt, und helft uns dann auch zu mehr Sichtbarkeit. Insofern, wenn ihr Lust habt, helft uns gerne, interagiert mit uns und schreibt uns alles Mögliche, was euch auf der Seele brennt. Vielen Dank schon mal im Voraus und bis zur nächsten Woche zum Karrieremarketing-Podcast. Habt eine schöne Zeit.
Bis dann, ciao.
Karrieremarketing-Podcast. Karrieremarketing-Podcast. Alle Informationen zum Podcast und noch viel mehr unter www.karriere.marketing. Tranquility Base here. The Eagle has landed.